In den 60er Jahren in der damaligen DDR trat die Lehrerin der Klasse vor den Schülern nach einem menschheitsgedenkenden Ereignis. Sie sagte: Liebe Schüler, der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin, ihr wisst ja alle, 1961, also vor einem Jahr, war er der erste Mensch im All. Und dann schaut er links aus dem Fenster seiner Rakete Vostok 1 und schaut, ob da Gott ist. Dann schaut er rechts und schaut er über sich. Und unter sich war die Erde. Als er wieder auf die Erde gelandet ist, verkündete er: Ich habe im All Gott nicht gesehen. Schüler, damit ist klar, es gibt Gott nicht. So war das wirklich passiert in der DDR, dass man dieses Ereignis dazu genommen hat, um zu erklären den Kindern auf simple Art und Weise, dass Gott nicht existiert. Und wir müssen alle wohl sagen, wie einfach und unglaublich simpel ist denn hier gedacht. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt einen Ausflug machen, nicht nach Maastricht mit den Frauen, sondern nach London. Und wir würden einen Besuch bei der Queen im Palast machen und würden uns die Räumlichkeiten anschauen. Und wir sind natürlich gespannt, dass sie doch uns über den Weg läuft. Natürlich macht sie das nicht. Wir kommen dann aus dem Palast raus und dann sagt die Marion: Tja, wir haben die Königin, die Queen nicht gesehen, dann gibt es sie nicht. Und wir alle jubeln: Du hast recht. So damals in der DDR. Also ihr könnt euch vorstellen, so einfach ist es nicht. Und doch stellen wir uns heute mal die Frage: Gibt es Gott? Ja, nein, vielleicht. Ja, klar würden jetzt von euch sagen, ja, ist doch klar, dass es Gott gibt, weil wir glauben ja an Gott. Und doch, im Gespräch mit Menschen, die nicht an Gott glauben, fehlen uns irgendwie so die Argumente. Also manchmal sind wir sprachlos. Ich habe eben dem Stefan schon gesagt, als ich Jugendlicher war und wir von Haus zu Haus gegangen sind, so eine Fragebogenaktion gemacht haben, die letztendlich dazu hinführt, dass wir über Jesus sprechen können, geriet ich an einen Doktor so und so, der uns auch herzlich eingeladen hat, in sein Wohnzimmer zu kommen und hat uns zusammengefaltet mit seinen Argumenten, dass es Gott nicht geben kann. Danach bin ich rausgegangen und habe gedacht, hat der recht? Und ich glaube, manch einer kann nachvollziehen, als junger Mensch, wenn da noch die Argumente fehlen, die logischen Denkweise, sage ich mal, der Argumente, dass man ganz schön wackelig werden kann. Daher geht heute die Frage: Gibt es Gott? Und dazu möchte ich dann auch ein paar logische Argumente bringen und unterstreichen mit den Worten Gottes. Es gibt ein Argument, das glaube ich, möchte ich erstmal von euch hören, ob ihr das genauso empfindet. Es gibt ein Argument, das jegliche Diskussion über Gott eigentlich niederschlägt. Die Frage des Leides. Wer hat schon mal über Leid diskutieren müssen oder dürfen? Hände hoch. Nicht nicken, Hände hoch. Yes. Okay, die anderen nicht. Warum nicht? Doch, ne? Jetzt stellt euch mal vor, wir predigen hier runter von der Kanzel: Gott ist die Liebe. Und zitieren dabei aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Gott ist die Liebe. Und da bitte das nächste Bild. Und dann kann natürlich jemand kommen und sagen: Lesen Sie nicht die Zeitung? Hören Sie nicht Radio? Sehen Sie nicht die Nachrichten? Was da alles über Mord und Terror und an Morden alles gesagt wird, berichtet wird? Und dann vielleicht erzählen Sie dann vom eigenen Leid. Wenn es Gott geben würde, dann hätte es Gott, dann hätte Gott meine Eltern nicht so ähnlich krepieren lassen. Oder jemand anders sagt: Soll ich Ihnen mal erzählen, dass meine Kindheit die Hölle war? Wie mein Vater meine Mutter immer wieder geschlagen hat? Oder wir schauen auf letztes Wochenende, der Doppelmord in Bonn. Eine Mutter mit einem 11-jährigen Jungen wurde von dem Lebensgefährten getötet. Habt ihr bestimmt gehört. Bei all dem Leid, was Menschen gerade aus persönlichen Beweggründen mir erzählen, im Gespräch über Gott, gibt es Gott, dann bleibe ich natürlich da nicht kalt. Das bleibt, ist, ist ja klar, das sind Menschen, die das persönlich erlebt haben und das mir jetzt kundtun und das als Argument anfügen, dass es Gott nicht geben kann. Aber nüchtern betrachtet, beweist das irgendwas? Beweist das irgendwas, dass wenn man Leid erlebt, dass es dann Gott nicht gibt, dass seine Gegenwart gar nicht existent ist? Wir müssen ganz klar sagen, nein. Denn unsere Argumentation basiert ja auf Behauptungen und ist unlogisch. Denn man muss sich vorstellen, nur weil es Leid gibt, wir das sehen, vielleicht persönlich wahrgenommen haben, also Leid gibt es, beweist es nicht, dass es was anderes nicht gibt. Gott. Geht nicht. Ist doch unlogisch. Ich habe eben das Beispiel von der Queen ja gebracht. Wir müssen eigentlich an der Sache anders denken. Und das bringe ich auch ganz gerne ins Spiel. Da sage ich den Menschen, die mit mir so argumentieren, wer verschmutzt denn die Umwelt? Ist das nicht der Mensch? Wer mordet? Wer macht den Terror? Wer schlägt? Wer lügt? Und wer betrügt? Ist es nicht der Mensch, der dieses Leid dem anderen Menschen zufügt? Ist das Leid auf der Erde nicht eher ein Beleg dafür, dass wir uns von Gott entfernt haben und wir unsere eigenen Spielregeln machen und nachgehen? Wir Menschen sind dazu angehalten worden von Gott, Nächstenliebe zu üben an den Nächsten und die Schöpfung zu bewahren. Und wenn wir das nicht tun, dann kommt es zu solchen schrecklichen Nachrichten. Im Psalm 53, Verse 2 bis 4 besagt genau das, was ich gerade gesagt habe. Da heißt es, törichte Spötter reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie richten Unheil an, ihr ganzes Verhalten ist abscheuliches Unrecht. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Gott schaut vom Himmel herab auf die Menschen. Er möchte sehen, ob es einen unter ihnen gibt, der verständig ist, einen, der nach Gott fragt. Doch alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Sie sind durch und durch verdorben. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Dieser Bibelvers besagt es, die Botschaft der Bibel sagt es, wir brauchen Gott, dass die Dinge sich regeln, dass die Dinge besser werden, dass Miteinander besser wird und dass wir besser mit der Umwelt umgehen. Ich möchte dazu noch gerne noch zwei Bibelverse lesen und die uns Mut machen, auch wenn wir selbst am Verzweifeln sind und uns Mühe haben, an Gott zu glauben, weil wir echt selbst Schweres durchmachen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das lesen wir in Johannes 16. Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Mutmachende Verse, Hände zu falten, wenn wir selber Zweifel haben, ob Gott es gut mit uns meint. Wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, dann frage ich sie ganz gerne, hast du jemals Gott gesucht? Hast du jemals dich mal auf die Suche gemacht? Wenn du doch etwas finden möchtest, dann musst du doch danach suchen. Und dann zitiere ich den Vers ganz gerne, Jeremia 29, 13, da heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Und dann kann es genauso passieren wie diesen Taxifahrer. Dieser Taxifahrer, der von seinem Chef in einem Auto angerufen worden ist und gesagt bekommt, fahr zur Zentrale, hol das beste, nobelste Taxi heraus, du weißt, welches ich meine, und dann fahr zum Flughafen. Dann sagt der Taxifahrer, ja, wen soll ich denn abholen? Das ist so geheim, ich kann dir den Namen nicht sagen, aber ich sag dir, wie er aussieht. Er hat weiße Kleider an. Ah, okay. Der Taxifahrer holt das beste Auto, flitzt zum Flughafen und er konnte hier nicht glauben, wen er da sah. Der Papst. Der Papst vor dem Eingangshalle des Flughafens. Er fährt dahin, lädt die vielen unzähligen Koffer in sein Auto rein und hat zugleich schon den Papst gebeten, einzusteigen ins Auto. Und der Papst stand immer noch da, als er die ganzen Koffer eingeladen hat. Da sagt der Taxifahrer, oh Heiligkeit, steigen Sie doch ins Auto, dass wir losfahren können. Und der Papst: Ach, guter Mann, was ist das für ein schönes Auto? Im Vatikan darf ich nie Auto fahren. Darf ich mal fahren? Oh nein, oh Heiligkeit, wenn das rauskommt, oh nein, 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 dann bin ich mein Job los. Ah, du wirst aber fürstlich entlohnt und kriegst einen fetten Segen. Na gut. Der Taxifahrer hinten eingestiegen, der Papst vorne am Lenkrad, Zündung an, gibt Gas, feuert durch die Stadt. 150 Sachen durch die Stadt. Oh Heiligkeit, der Taxifahrer schon hinten eingedrückt, machen Sie doch langsamer, machen Sie doch langsamer. Und er bereut, dass er heute aufgestanden ist. Und der gibt weiter kräftig Gas, der Papst. Und dann auf einmal. Sirene hinter ihm. Ein Motorradfahrer, also ein Polizist als mit dem Motorrad, hält das Taxi an. Oh nein, der Taxifahrer versinkt in den Sitz. Der Papst ganz quietschlebendig. Scheibe runter. Polizist guckt rein. Oh, Papst. Er sagt nichts. Warten Sie einfach. Er geht zum Motorrad. Funkuriert raus, Chef, hier ist, ich habe ein Auto angehalten, das mit 150 Sachen durch die Stadt gefahren ist. Verhaften, hört er vom Chef. Ja, aber Chef, das ist nicht so einfach, der Mann ist wichtig. Ja, wie wichtig? Verhaften. Nein, nein, Chef, der Mann ist wirklich so wichtig, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wieso, ist das der Bürgermeister? Nein, noch viel wichtiger. Der Bundeskanzler? Nein, noch viel wichtiger. Boah, wer soll das denn sein, der so wichtig ist? Und dann, ja, Chef, wenn der Papst schon vorne der Chauffeur ist, muss hinten Gott drin sitzen. Wie soll man dem Gott einen Strafzettel geben? Merkt euch diesen Witz. Mit guten Gesprächen lockert auf. Machen wir uns auf die Suche nach Gott. Das ist eigentlich das, was ich jetzt sagen wollte, unterstreichen wollte. Ich möchte ein paar Argumente mit euch anschauen, die uns etwas sprachfähiger machen in Gesprächen, wo es um die Frage geht, gibt es Gott? Schauen wir uns das nächste Bild an. Wer kommt nicht ins Staunen, wenn er im klaren Himmel nach oben schaut, in die Sterne, ins Universum? Ja klar, wir sehen direkt unseren nächsten Verbündeten, den Mond, darüber hinaus Venus und Jupiter. Und ein Teil sehen wir nur mit bloßem Auge der 100 Millionen Galaxien, die es im Universum gibt. Ein klitzekleinen Bruchteil, was wir mit den Augen wahrnehmen. 100 oder 300 Millionen Sterne alleine existieren in unserer Galaxie, schätzt man. Ist doch gigantisch. Wenn man so hinaufschaut, würde man noch sagen, boah, das ist doch ein Beleg dafür, für die Existenz Gottes. Und wenn mir das mal so anschaut, und jetzt wäre natürlich jemand neben dir und sagt, oh, das ist Zufall, wie das alles entstanden ist, da könnten wir doch in schöne Gespräche kommen. Und dann sage ich, schau mal, alles, was wir sehen, alles, was wir berühren können, hat einen Anfang, oder? Also wir nehmen zum Beispiel das Mikrofon. Das Mikrofon hat jemand sich erdacht, jemand anders hat die Teile dazu erstellt, und jemand anders hat es zusammengebaut. So funktioniert das Mikrofon. Und so funktioniert alles. Auf den Stuhl oder deine Klamotten, die du hast. Irgendjemand hat es gedacht und jemand hat es gemacht. Und jetzt schauen wir hoch und sagen, Zufall? Zufällig entstanden? Es ist nicht da auch logisch, dass man sagt, das muss jemand sich erdacht haben. Das ist doch unmöglich, dass es einfach so aus dem Nichts entstanden sein soll. Aus dem Nichts, sagt man ja. Aber wenn noch nichts da ist, wie soll denn etwas entstehen, wenn nichts da ist? Und wie soll etwas entstehen, wenn keiner den Anstoß gibt? Also das Nichts soll nichts entstehen lassen, etwas, was dann doch Materie wird. Und auf einmal müssen wir sagen, ist doch unlogisch, dass etwas entstanden sein soll, wo aus nichts. Die Bibel ist natürlich da wieder klarer. Ja, und da heißt es in Römer 1, Vers 19, die Ruthilde hat eben schon mal den Vers schon angerissen, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, der unsichtbare Gott, auf seine ewige und an sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also somit keine Entschuldigung zu sagen, Gott, wir haben gar kein Werbeplakat von dir gesehen, sondern wir müssen einfach nur hochschauen. Und dann kommen wir auch noch zu weiteren Dingen, die im Blick auf Universum und Erde ganz interessant sind, mal zu hören. Nehmen wir das nächste Bild. Ihr seht die Erde und den Mond. Das ist Gott sei Dank unser Lebensraum. Denn im ganzen Universum findet ihr keinen Lebensraum wie diesen. Und wir sind Gott sei Dank hier. Diese Wechselwirkung von Luft und Erde und Leben und Land und Wasser, das finden wir alles hier auf dieser Erde. Im gleichen Maße findest du das nirgends. Und das ist in einem komplexen System, harmoniert das miteinander. Ich will das nur auch anreißen. Die Erde hat die richtige Größe, die perfekte Größe, um die nur 30 Kilometer lange Atmosphäre über der Erde festzuhalten. Wäre die Erde etwas kleiner, würde keine Atmosphäre hier sie festhalten können, dann wäre die Erde wie der Merkur, der keine Atmosphäre hat. Wäre die Erde etwas größer, dann würde sie neben dem, was sie jetzt hier festhält, auch noch Wasserstoff dazu festhalten. Wiederum wäre kein Leben auf dieser Erde möglich. So wäre das nämlich, der Jupiter besteht vor allem aus Wasserstoff. Die Erde hat also die optimalen Bedingungen, dass hier Pflanzen, Tiere und Menschen leben können. Das ist gigantisch. Dazu hat sie den Neigungswinkel von 23,44 Grad. Der ist wichtig, damit alles gleichermaßen von der Sonne angestrahlt wird. Dadurch kommen auch die Wechselwirkungen der Jahreszeiten zustande, indem dass sie auch noch passender Abstand zur Sonne hat. So haben wir immer eine Temperatur von minus 35 Grad bis plus 50 Grad auf dieser Erde. Das ist gigantisch. Würde sie nur einen Ticken näher zur Sonne stehen oder weiter weg, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Entweder wird alles erkalten oder alles würde verbrennen. Und es würde auch passieren, dass sie von der Sonne weggehen würde, die Erde in ihrer Umlaufbahn, hätten wir den Mond nicht. Der wiederum die Masse hat, dass er die Erde in der richtigen Umlaufbahn zur Sonne stabilisiert. Sonst würde sie nämlich rumeiern, hätten wir den Mond nicht. Und ihr merkt auf einmal, wie das alles miteinander zusammenhängt. Wie wichtig das ist. Und da müssten wir doch wieder sagen, hey Leute, so viele Zufälle, dass das so miteinander harmoniert, das gibt es doch gar nicht. Das muss doch jemand gedacht haben. Dass die Erde die perfekte Größe hat, der Mond genauso, die Atmosphäre, das Wasser hier ist und so weiter. Man könnte auch fragen, woher kommt Wasser? Wenn es doch aus nichts soll in der Erde entstanden sein, woher kommt dann Wasser? Also ihr könnt weiter so spinnen, ja, weiter so denken und ihr merkt auch letztendlich immer wieder, kommen wir zum Ergebnis, wie komplex doch alles miteinander zusammenarbeitet. Und wenn nur eine kleine Veränderung passieren würde, dann würde alles Leben zerstört. In dem Buch vom Astrophysiker Stephen Hawking, das er 2010 rausbrachte, mit dem Titel Der Großentwurf, da wollte er erklären, dass das Universum ohne Gott entstanden ist. Ihr seht gerade eine Textpassage. Und dann kommt er auf der Seite 161 und 162 zu folgendem Ergebnis oder auch zur Aussage, sagen wir es mal so. Unser Universum und seine Gesetze scheinen exakt auf die Möglichkeit unserer Existenz zugeschnitten zu sein und bieten kaum Spielraum für Veränderungen, wenn diese Möglichkeit nicht gefährdet werden soll. Das ist nicht leicht zu erklären und wirft natürlich die Frage auf, warum es sich so verhält. Die relativ neue Entdeckung der außergewöhnlichen Feinabstimmung so vieler Naturgesetze könnte wohl zumindest einige von uns dazu veranlassen, wieder mit der alten Vorstellung zu liebäugeln, dieser große Entwurf sei der Werk eines großen Planers. Das schreibt er in seinem Buch, wo er sagt, wo er erklärt, dass es Gott nicht nötig wir haben, um zu erklären, wie alles entstanden ist. Auf einmal hegt er selber an dem, was er denkt, seine Zweifel. Ist so interessant. Ja, so ein heller Kopf kommt zu dieser Aussage. Die Bibel drückt es natürlich klarer aus. Wir sehen es. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Kolosser 1,16. Wird nicht von den ersten Seiten der Bibel gelesen, wo es heißt, 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das erklärt, wie alles entstanden ist, wie es alles seinen Anfang genommen hat. Ihr merkt, es ist ein Zusammenspiel von Argumenten, logischen Argumenten und ein Reinwerfen der Bibelstellen, die das einfach unterlegen oder belegen. Das finde ich in Gesprächen immer ganz wichtig, auch mal mit reinzuführen, dass wir nicht nur logisch argumentieren. Ich möchte noch ein Argument reinbringen, das auch gut nachzuvollziehen ist. Schauen wir uns das nächste Bild an. Nicht nur das Universum und das All ist sehr komplex, sondern auch die Lebewesen auf der Erde. Die Tiere, die Menschen, die Pflanzen und so weiter. Ihr seht einen DNA-Strang oder eine Struktur. In diesem DNA-Molekül ist eine unheimliche Menge an Informationen. Eine Fülle an Informationen enthält so ein Molekül. Es hat, muss man sich vorstellen, so wie ihr es etwa auf dem Bild seht, es ist wie eine Sprossenleiter, kann man sich vorstellen, mit 1 Milliarde Sprossen. Und die wiederum bestehen aus 100 Milliarden Atomen. Und diese Moleküle besagen, wie du auszusehen hast, welche Augenfarbe du hast, welche Krankheiten du vererbt bekommst. Eigentlich also so, wie du bist, das hat vorher ein Molekül eine Information in sich gehabt. Und so bist du dann halt entstanden. Mit dieser Informationsmenge. Ein Molekül trägt 750 Megabyte an Informationen in sich. Das sind 0,75 Gigabyte. Jetzt, wie viel ist das denn jetzt? Ne? Ich meine, der Stefan weiß das natürlich und Matthias auch. Ihr Frauen auch? War ein Witz. Nicht, dass ich gleich erschlagen werde. Also ich denke an meinen ersten Computer. Denkt mal an euren ersten Computer. Meiner hat 170 Megabyte Festplattengröße gehabt. 170. Stefan, deiner erster? Was ist noch? Ach, Disketten. Ach, guck mal an. Dieser 170 Megabyte fassende Computer hat mich weit über 2000 Mark gekostet. Den habe ich damals mir angeschafft, als ich begonnen habe, Theologie zu studieren. Wenn ich heute dran denke, was dieser Computer nur an Fassungsvermögen hat und wir jetzt mal das Molekül anschauen, was 750 Megabyte trägt. Und dieses, schaut mal, dieses Heftchen hier, nebenbei ganz interessant mal weiterzugeben, existiert Gott, ja? Das hat 65 Seiten, ja? Bilder und Text und so weiter, ja? 118 Kilobyte Information, also bei weitem weniger natürlich als die 750 Megabyte. Jetzt passt mal auf, ne? Es gibt keine Bücher. Müsst ihr euch jetzt vorstellen, ja? Es gibt keine Bücher. So. Und jetzt schlendere ich so über Andernach Innenstadt, komme zum Bahnhof. Oh, hoppla, was ist denn da unten auf dem Boden? Und ich nehme es. Wie nennt man das denn hier, das Ding? Das ist aber komisch. Und so viel und Bilder drin. Aha, jetzt kann ich auf einmal plötzlich lesen. Boah, Mann, das ergibt ja alles einen Sinn. Ist ja Wahnsinn. Was für ein Weltwunder. Das Buch ist vom Himmel gefallen, ganz zufällig, mit so vielen Informationen. Und dann würden wir doch sagen, hä, das ist aber komisch. 118 Kilobyte Information, zufällig zusammengestellt und man kann es lesen und es ergibt alles einen Sinn. Und jetzt sagen wir, der Mensch ist ein Zufallsprodukt mit 750 Megabyte im Molekül drin. Woher kommt denn die Information? Dann müssen wir doch sagen, die muss doch vorher einer reingelegt haben. Kein Computer läuft ohne Information. Der ist strohdoof, das wisst ihr ja, ne? Computer ist strohdoof. Ja? Also, damit der funktioniert, braucht er Information. Ein Argument, was wir anfügen können, dazu noch folgendes. Wie wahrscheinlich ist es, so fängt man ja immer in seiner Evolutionsgeschichte an, dass Einzeller sich gebildet haben im Wasser. Wie zufällig ist das von der, oder mathematisch gesehen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Einzeller ein Einzeller wird? Wie wahrscheinlich? Man hat es mathematisch mal ausgerechnet. Wenn ich jetzt diese Zahl anschreiben würde hier auf den Wänden, dann müsstet ihr mir helfen und wir müssten ein paar Tage Zeit haben. Denn damit ein einzelliges Lebewesen entsteht, braucht es mathematisch gesehen folgende Zahl. 1 zu 10 hoch 40.000. 1 zu 10 hoch 40.000, das heißt, wir müssen 40.000 Nullen anfügen an dieser 10. So wahrscheinlich ist das. Mathematisch gesehen ist das so ausgedrückt. Was heißt das jetzt übersetzt ins Deutsche? Die Zahl sagt nichts anderes als unmöglich. Geht nicht. Und wir sprechen jetzt nur von einem Einzeller. Und du bist noch viel komplexer als Mensch. Viel komplexer. Wir schauen uns den nächsten Bibelvers an. Die Bibel bringt es wieder auf den Punkt. Psalm 139. Du bist es, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Schön, dass dieser Psalmschreiber, ich meine, es wäre Psalm von David, dass er sagt, boah, ich bin spitze gemacht von Gott und bin kein Zufall. Das heißt, auch du bist spitze gemacht und kein Zufall, etwas Wunderbares, etwas Einmaliges. Auch der ich einen Zwillingsbruder habe, ja, sind wir doch beide unterschiedlich und beide Originale, keine Kopie vom anderen. Wir müssen den Menschen auch noch eine Sache klar machen, bevor ich zum Schluss komme. Wenn ein Mensch ohne Gott lebt, dann leben sie ohne Gott. Dann heiraten sie ohne Gott. Dann verbringen sie Urlaub ohne Gott. Sie lösen Probleme ohne Gott. Sie versuchen die Frage, was kommt nach dem Tod, ohne Gott zu klären. Sie gehen in den Ruhestand ohne Gott. Und das Schlimmste, sie sterben ohne Gott. Es ist nichts. Für mich gibt es in meinem Dienst nichts Schlimmeres, als Menschen ohne Hoffnung zu beerdigen. Und das mache ich oft im Jahr, dass ich immer wieder Beerdigungen habe. Menschen ohne Hoffnung zu Grabe zu tragen, ist für mich das Schlimmste in meinem Dienst. Weil ich gerne möchte, dass diese Menschen mit Hoffnung in den Tod sehen, sterben und bei Gott wiederkommen. Weil wir bei Gott auftauchen. Mit Menschen, die wirklich zumachen, muss man auch knallhart Folgendes auch sagen. Und Sie sehen das auch so, was ich jetzt gerade im 1. Korinther, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, euch lesen möchte, Verse 18 und 19. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Wahrheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Die Botschaft vom Kreuz, dass Gott Mensch geworden ist, ist ja so abwegig, wenn man überhaupt nicht an die Existenz Gottes glauben mag. Und doch sollten wir Mut haben, diesen Gedanken, diese Botschaft in den Gesprächen mit einzufügen, um die Konsequenz auch aufzuzeigen den Menschen, was es heißt, wenn sie Gott ablehnen. Dann lehnen sie auch diese rettende Botschaft ab, weil sie Gott ablehnen. Das heißt, sie werden auch ohne Gott weiterhin leben und ohne Gott sterben. Für uns sollte es einmal eine Herausforderung sein, auch die Hartgesottenen für sie zu beten und zu sagen, lieber Gott, mach sie weich. Schenke, dass sie erkennen. Schenke Situationen, dass sie auf einmal auf dich hören. Oder rede du zu ihnen. Das würde ich mir wünschen. Denn der folgende letzte Bibelvers, den ich nur anfügen möchte, gilt ja auch Ihnen. Da heißt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn, durch mich. Ich bin immer wieder in Gesprächen echt erschüttert darüber, dass Menschen nicht darauf reagieren. Und aber auch erschüttert darüber, dass oft uns Christen das so egal ist, dass Menschen verloren gehen. Suchen wir doch das Gespräch mit ihnen. Haben wir Mut. Ich wollte heute dafür auch einen Anstoß geben. Anstoß geben, Argumente zu bekommen, die wir mit der Bibel unterschrieben bekommen, sage ich mal, indem, was ich da passend zu vorgelesen habe. Suchen wir die Gespräche mit den Menschen, denn sie sind schon verloren. Sie leben ohne Gott. Sie sterben ohne Gott. Und das ist nicht Gottes Idee. Dafür hat er uns Menschen, wie wir heute hier sind, Gottes Kraft gegeben, zu erkennen und zu begreifen, dass er der liebende Gott ist, der mit uns Menschen erreichen möchte. Das bitte ich euch, das zu beherzigen, mal sacken zu lassen, ob du dich gebrauchen lassen möchtest. Und ich hoffe, dass auch derjenige, der vielleicht hier unter uns sitzt und Zweifel an Gott hat, dass er sein Herz aufmacht und sagt, Gott, das ist so eigentlich logisch, dass es dich geben muss. Und ich habe erfahren, dass du durch Jesus Christus mir nahe kommen möchtest. Schenke, dass ich daran glauben kann. Lass uns noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht ein Zufallsprodukt sind. Du hast die Rahmenbedingungen dazu geschaffen, dass wir leben können hier auf dieser Erde. Und du hast uns durch Jesus Christus gezeigt, vor allem wer du bist. Wir sehen in ihm deinen Charakter, deine Liebe zu uns, ja dein Herzschmerz für uns. Und du bist auch erschrocken darüber, wie viele Menschen ohne dich leben. Keiner, der hier heute sitzt, soll das ohne dich tun, ohne dich leben. Ich denke, es, wenn da Zweifel sind, dass man heute Ja sagt zu dir. Und lass uns heute auch herausrufen, ermutige uns, dass wir auch dafür eintreten, für diese wunderbare Botschaft, dass Jesus Christus, das Kreuz, rettet alle Menschen, auch die, die erstmal nicht glauben können. Und gebrauche uns dazu, um dein Sprachrohr zu sein. Das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.